29,9 Jahre. So alt sind Frauen in Deutschland im Schnitt bei ihrem ersten Kind. Kajas Mutter, die war 10 Jahre jünger. Mit 19 hat sie Kaja bekommen. Und so war das für Kaja früher.
Also ich beschreibe sie so gerne als Mary Poppins, weil sie halt sehr viel so lustige Sachen im Köfferchen hatte, die Spaß gemacht haben. Die hat selber gern gebastelt mit uns und so.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Kaja ist heute 37 Jahre alt, wohnt in Berlin und arbeitet als Softwareentwicklerin. Und als ihre Mutter sie 1987 mit 19 Jahren auf die Welt gebracht hat, da stand die Mauer noch. Und der Alltag, der war auch nicht immer so magisch, wie Kaja das gerade beschrieben hat. Oft hatte sie das Gefühl, ihre Mutter, die übernimmt zu wenig Verantwortung.
Da fehlte halt einfach, dass sie gewisse Sachen übernimmt für einen oder einem abnimmt, die man dann vielleicht als Kind nicht machen sollte, sondern eher die Eltern.
Es wird in dieser Folge vor allen Dingen um das Verhältnis von Kaja und ihrer Mutter gehen. Es ist so, es gab auch einen Vater, der war aber nur die ersten paar Jahre überhaupt anwesend. Dann hat sich Kajas Mutter von ihm getrennt. Und Kaja hat den Vater mir gegenüber als psychopathisch und narzisstisch beschrieben. Und sie hat mir auch gesagt, dass er ihr sexuelle Gewalt angetan hat. Nur so als kurzer Hinweis bzw. Einordnung, falls ihr euch irgendwie fragt, was ist denn eigentlich mit dem anderen Elternteil? Kaja, die hat ihre Mutter ja gerade schon mit Mary Poppins verglichen. Und ich habe sie gefragt, so dieser Mary Poppins-Teil, ist das was, was schön für dich war früher?
Ja, es war definitiv schön, aber es wurde begleitet von so einem Unsicherheitsgefühl, weil es halt auch ganz schnell umkippen konnte. Meine Mutter explodiert total und ist plötzlich nicht mehr gut drauf und lässt halt all ihre Gefühle sozusagen an uns aus und vor allem an mir, weil ich halt das ältere Geschwisterkind bin. Und zum größten Teil positiv, also Mary Poppins-mäßig erinnere ich mich gern dran zurück, aber ich hätte mir eigentlich ein bisschen gern weniger davon und mehr so Vernunft und so gewünscht.
Gibt es konkrete Situationen, an die du dich erinnerst, die vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich dafür stehen, wie das bei euch früher war?
Ja, also unsere Art von Urlaub war teilweise, dass wir einfach an der Ostsee waren und Wildcampen gemacht haben, weil wir halt kein Geld hatten für normalen Urlaub und mit so einem Iglu-Zelt von Aldi irgendwo in den Dünen in der Nähe von einem Campingplatz, damit man da vielleicht noch Zähne putzen und duschen kann und so. Aber halt nicht auf dem Campingplatz und irgendwie so im Zelt liegen zu dritt. Also mein Bruder, meine Mutter und ich. Und das ist zum Beispiel so eine sinnbildliche Situation, ja.
Und hat deine Mutter euch das dann als Abenteuerurlaub verkauft oder war irgendwie klar, okay, wir haben einfach kaum Kohle und das ist der Urlaub, den wir machen können?
Naja, zum einen als Kind kennt man ja immer nichts anderes als das, was man kennt. Von daher musste sie uns nichts großartig verkaufen, weil wir kannten das ja nicht, irgendwie Pauschalurlaub zu machen oder so. Ich kannte das halt einfach nicht und für mich war das dann halt sozusagen normaler Urlaub. So Wildcampen an der Ostsee und auf der anderen Seite hat sie das natürlich versucht, so schön wie möglich zu gestalten für uns. Also es war ja schon so, dass ihr natürlich wichtig war, dass das jetzt für uns kein Horrortrip wird, sondern irgendwie cool. Zum Beispiel, was sie mit uns gemacht hat, war ja, dass sie am Strand dann irgendwie so Treibgut gesammelt hat und wir daraus quasi Piratenschiffchen gebastelt haben. Ich weiß auch noch, dass einmal, weil wir ja Wildcampen waren, waren da auch öfter dann Tiere, weil das ja irgendwie so einsam war in der Wildnis. Und dann kam halt öfter mal ein Fuchs vorbei, der einfach nachts neben unserem Zelt lag und irgendwie da in unseren Essensresten gesucht hat und so.
Du hast gesagt, als Kind kennt man ja immer nur das, was man selber hat und da hat man nicht so die Vergleiche. Weißt du noch, wann oder wie dir das erste Mal klar geworden ist, dass deine Familie schon anders ist so als die meisten in deinem Umfeld?
Also es gab verschiedene Punkte, an denen mir das aufgefallen ist. Es gab halt auf jeden Fall so einen größeren Switch, als ich auf die Oberschule gegangen bin. Das war eine relativ elitäre Oberschule und da gab es halt sehr viele Kinder aus reicheren Familien. Oder wo halt, sag ich mal so, nicht jetzt reich, aber gab auch reiche Familien, aber so größtenteils halt Mittelstand oder wie nennt man das? Wo beide Eltern da sind und Geld verdienen. Die halt zum Beispiel, weiß ich, jetzt in einem Haus gewohnt haben oder die, auch wenn sie nicht in einem Haus gewohnt haben und die Eltern getrennt waren, gab es halt trotzdem nicht so diese allumfassende Geldsorge die ganze Zeit. Also das war ja bei uns sozusagen omnipräsent. Und das gab es halt bei anderen Kindern dann teilweise nicht. Beziehungsweise zum Beispiel auf den Urlaub bezogen. Ich habe dann irgendwie mitbekommen, dass es sowas wie einen Pauschalurlaub gibt, dass es sowas gibt wie Centerparks, wo dann irgendwie andere Familien mit ihren Kindern hinfahren. So, und das war ja dann schon für mich so ein, okay, also natürlich fahren andere Familien auch anders in den Urlaub, als es nur mit irgendwie mit so einem Zelt in den Dünen. Ja.
Und warst du da neidisch drauf?
Ich glaube, auf so materielle Sachen nicht so doll wie auf dieses Sicherheitsgefühl. Schon manchmal natürlich auch auf Geld, einfach irgendwie, weil man jetzt irgendwas haben wollte als Kind, was andere hatten und was man dann nicht haben durfte oder konnte. Aber eigentlich mehr auf dieses Sicherheitsgefühl. Also bei anderen Kindern so mitzubekommen, dass die einfach, egal was es war nicht ein Problem. Da gab es nicht so einen Stopp, da gab es nicht so eine Schranke, die immer zu ist irgendwie, sondern es war halt so ein, ach so, du möchtest gerne ein Handy oder du möchtest gerne irgendwie da und dahin fahren oder du möchtest dies haben, eine, weiß ich, irgendwelche tollen Adidas-Schuhe oder sowas. Das war dann immer so, okay, das geht einfach, die können sich das wünschen. Es wird jetzt nicht vielleicht jeder Wunsch erfüllt, aber es ist irgendwie erstmal möglich, sich das zu wünschen. Während ich so das Gefühl hatte, bei mir geht ja schon der Wunsch gar nicht. Also das schon alleine ist eine zu große Überforderung.
Du hast, als du uns eine Mail geschrieben hast, auch geschrieben, dass dir dadurch, dass deine Mutter so jung war, auch so ein bisschen genommen wurde, selbst kindlich, selbst naiv auch zu sein. Wie hat sich das geäußert?
Im Alltag zum Beispiel bei so organisatorischen Sachen oder halt auch Aufgaben im Alltag. Also es ging relativ früh bei mir los, also schon in der Grundschule, dass ich selbst darauf achten musste, wann ich zur Schule gehe, ob ich pünktlich da bin, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe und so weiter. Also das wurde jetzt nicht irgendwie gemanagt von meiner Mutter, sondern das war was, worauf ich selber achten musste. Bis hin zu Abwasch mitmachen oder halt im Haushalt helfen, war immer ein Thema auch. Also schon sehr, sehr früh einfach sehr viele Aufgaben im Haushalt, die ich mitmachen musste. Kochen, das war auch eine ziemlich präsente Aufgabe von mir vor allem, also für meinen Bruder und mich. Ja, und dann aber auch noch später auch so Sachen. Also wenn ich mir jetzt zurückerinnere, weiß ich noch, dass ich halt mit 16 vom Land Berlin so einen Brief geschrieben bekommen habe, dass ich jetzt irgendwie 500 Euro Strafe zahlen müsste, weil ich keinen Ausweis hätte oder sowas. Und ich habe mich halt vorher erschrocken und was, Mama, was ist das? Und sie meinte dann, ach so, ja, du müsstest dir einen Ausweis machen. Und ich war so, hä? Wie macht man sowas? Also ich hatte halt gar keinen Plan irgendwie und wusste auch überhaupt nicht, wie alles funktioniert und so. Und gab halt öfter mal so Situationen, in denen es einfach so rauskam, dass meine Mutter halt einfach gewisse Dinge irgendwie verbaselt hatte, weil sie, glaube ich, einfach nicht konnte oder einfach alles zu viel war. Wie jetzt auch zum Beispiel so, als ich mir das Bein gebrochen habe und mir dann so eine Schiene und Schrauben reingemacht wurden, sollte ich die eigentlich nach einem halben Jahr wieder rausnehmen? Ich glaube, da war ich auch 16 oder so. Und ich habe einfach diesen Termin zum Wieder-Rausnehmen nicht gemacht. im Krankenhaus. Meine Mutter hat sich da auch nicht drum gekümmert und dann hatte ich die Schiene, glaube ich, noch 10 Jahre drin. Und dann waren die Ärzte so ein bisschen erschrocken, als ich dann halt irgendwie nach 10 Jahren da ankam und meinte, ja, es müsste mal langsam raus, weil beim Snowboarden geht es immer auf. Also da guckt die Schraube raus und es hat immer angefangen zu bluten.
Oh Gott.
Ja, und dann waren die halt so, ja, das hätte eigentlich schon nach ein paar Monaten wieder rausgemusst. Ich so, ja gut, ich war halt noch ein Kind, also Jugendliche, aber halt noch ein Kind und ich habe das nicht organisiert und meine Mutter hat es anscheinend auch nicht organisiert.
Oh, das mit den Schrauben, was Kaya gerade erzählt hat, boah, mir bereitet das fast körperliche Schmerzen alleine nur beim Zuhören. Gut, dass das dann später alles noch rausgenommen werden konnte und dass alles gut verheilt ist und überhaupt, dass alles gut gegangen ist. Und wie Kaya mit ihrer Mutter heute über das alles sprechen kann, was da früher passiert ist und welche Auswirkungen das auf ihre eigene Familienplanung hat, darüber sprechen wir gleich auch noch. Erstmal will ich aber nochmal auf das Thema Verantwortung gucken. Darüber hat Kaya ja gerade auch schon gesprochen. Also sie hat ganz viel Verantwortung übernommen, beziehungsweise musste das, für Dinge, die normalerweise Eltern machen oder regeln. Und das nennt man auch Parentifizierung. Also da funktionieren Kinder in Familien wie Eltern. Kindern wird zu viel zugemutet und es verschieben sich dann quasi die Rollen. Darüber haben wir auch in Deutschlandfunk Nova in unserem Podcast Ab 21 schon mal gesprochen. Die Familientherapeutin Anke Lingnau-Kaduk, die hat uns nämlich auch erklärt, ob Kinder sowas eigentlich schnell merken, wenn sie plötzlich Elternaufgaben übernehmen.
Nein, ein Kind kriegt das erstmal nicht mit, sondern Kinder sind ja in ihrer Ausrichtung sehr bezogen auf die Eltern, weil wir natürlich als Kind damit groß werden, dass wir sind abhängig erstmal und innerhalb dieser Abhängigkeit in der Kindheit entwickelt sich das so dahin. Für Kinder ist es, sie wollen gut sein, sie wollen helfen, sie wollen unterstützen, sie wollen, dass die Stimmung gut wird, dass niemand traurig ist, dass niemand wütend sein muss. Sie wollen auch nicht schuld sein an etwas, was sich komisch anfühlt. Die wollen emotional ihres dazu beitragen, dass alles gut ist und dass man glücklich und gut miteinander leben kann.
Und sie hat uns auch erklärt, in welchen Situationen ja so eine Rollenverschiebung üblicherweise stattfindet.
Also aus meiner Praxis heraus als Familientherapeutin habe ich viel zu tun mit Trennungs- und Scheidungsfamilien. Und nach Trennungen passiert es häufig, also auch nicht gewollt. Ja, auch viele Eltern machen sich nicht klar, dass sie da etwas Schädliches für ihr Kind tun, sondern es entwickelt sich dynamisch über eine lange Zeit hinweg.
Und tatsächlich ist es so, selbst wenn man die Dynamik erkennt und versucht, was daran zu ändern, dann kann das trotzdem sehr langwierige Folgen haben, sagt Anke Lingnau-Kaduk.
Das geht sehr auf den Selbstwert. Die fühlen sich häufig schuldig, minderwertig, nicht gut genug. Resultierend aus dem permanenten Überforderungsgefühl, dass sie das Beziehungsgeflecht ja nicht wirklich verändern können oder heilen können, sondern sie mühen sich da ab, wie so ein Hamster im Laufrad, und können gar nicht ihre eigenen Entwicklungen gehen. Also Autonomie wird dadurch verhindert. Die Kinder bleiben in Abhängigkeit über häufig bis ins hohe Erwachsenenalter hinein. Also diese Autonomiebestrebungen werden sehr schwer für diese Menschen. Also wie kann ich eigenständig leben? Wie kann ich deutlich auch Grenzen setzen? Wie kann ich sagen, na, ich mag das jetzt nicht tun, da musst du dich selber drum kümmern oder bitte frag wen anders an, nicht mich. Ja, ich möchte jetzt mein eigenes Leben leben.
Die komplette Folge unseres Ab 21 Podcasts, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Wir haben da auch noch mit Milena gesprochen, die hat selbst Parentifizierung erfahren. So, jetzt aber wieder zurück zu Kaya. Wir haben ja eben auch schon über ihre Kindheit, ihre Jugend und auch das junge Erwachsenenleben gesprochen und was das mit ihr auch gemacht hat, dass die Mutter so jung war und Kaya die Mutter eben oft als wenig verantwortungsbewusst erlebt hat. Deswegen stand für Kaya schon total früh mit 11 fest, dass sie möglichst schnell ausziehen möchte. Und das hat sie dann tatsächlich auch direkt nach dem Abi gemacht, weil sie das einfach brauchte für ihre Abnabelung. Und es ist tatsächlich auch so, Kaya hat verschiedene Therapien gemacht, sie hat vieles aufgearbeitet und sie kann heute wirklich gut auch über diese Situation sprechen. Und ich glaube, das merkt man ihr auch wirklich an. Ich wollte von Kaya wissen, kannst du mit deiner Mutter heute darüber sprechen, wie das für dich alles war damals?
Also es ist schwierig, weil sie teilweise sehr defensiv wird, weil ihr das wehtut. Sie möchte ja in ihrem Kopf so, glaube ich, dieses Bild aufrechterhalten, dass das halt alles super rosig war und schön. Und ich glaube, für sie hat dieses ganze Mutterwerden halt einen ganz großen Stellenwert, den es ja für mich jetzt nicht hat. Das ist halt dadurch für sie sehr schmerzhaft, darüber zu sprechen, wenn es irgendwie darum geht, das negativ zu betrachten. Sie hat das auch so ein bisschen gelöscht. Also sie kann sich an so negative Sachen kaum erinnern und eigentlich mehr so an die positiven Sachen. Und das, glaube ich, auch so eine Umgangsstrategie von ihr. Manchmal gibt sie dann zu, dass sie Dinge nicht mehr weiß und dass es gut sein kann, dass es so war und sie einfach überfordert war. Manchmal gibt sie das auch nicht. Also will sie das dann einfach nicht annehmen und sagt dann, ich weiß nicht, warum du mir so viele Vorwürfe machst, das war doch alles gut. So.
Hast du das Gefühl, dass deine Mutter Verantwortung übernimmt für die Situation damals?
Meine Mutter hat jetzt auch sich schon sehr viel mit sich beschäftigt und ihren Problemen. Und ich glaube, sie kommt so langsam an den Punkt, wo sie da Verantwortung übernehmen will oder vielleicht es sogar zulassen würde. Aber es ist noch nicht zu so einer expliziten Verantwortungsübernahme gekommen. Also ich würde von meiner Perspektive sagen, nee, sie hat die noch nicht übernommen.
Und hast du das Gefühl, dass das für dich was ändern würde, wenn sie das täte?
Ja, also ein paar Sachen schon. Also wenn sie einfach so mal aussprechen würde, ey, ich hatte mir das so selber ausgesucht, Kinder zu bekommen in dem Alter und mich auch dafür entschieden und nicht dagegen und nicht die Schwangerschaft abgebrochen. Und ja, dass es dann irgendwie schwer war, dafür konntest du nichts. So. Ich glaube, wenn sie das so sagen würde, das würde schon für mich was bedeuten oder mir so helfen, sie da so ein bisschen mehr einzuordnen, als ja, sie steht irgendwie gerade für die Sachen, die sie gemacht hat. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich kann das schon selber auch ganz gut von mir jetzt inzwischen abgeben, die Verantwortung. Also solange ich sie nicht mehr nehme, ist ja auch gut schon. Also das kann ich ja schon tun. Ich kann ja jetzt schon sagen, ach, naja, es war vielleicht gar nicht meine Schuld, weil ich war noch zu jung, um eine OP zu organisieren. Und vielleicht ist es auch okay gewesen, dass ich es nicht hinbekommen habe, so in dem Alter.
Das heißt, das wäre dann eher ja wie nochmal so eine Genugtuung, in Anführungszeichen, wenn sie das irgendwie machen würde.
Ich glaube, das würde sie für mich einfach in ein bisschen glaubwürdigeres Licht rücken. Weil oft sehe ich sie halt als so eine Träumerin, die sich so Sachen schön malt und irgendwie in der Vergangenheit alles so ein bisschen rosig sieht und so. Und dann verliert sie ja an Glaubwürdigkeit. Also wenn sie dann irgendwie so schwelgt in irgendwelchen Erinnerungen, ist für mich immer so, naja, also das hat nichts mit der Realität zu tun und ist irgendwie nicht glaubwürdig. Und wenn sie jetzt sagen würde, so ey, ich stehe dafür gerade, dass das irgendwie nicht so die beste Entscheidung war, vielleicht Kinder zu kriegen und so, dann. Und dass das halt natürlich irgendwie finanziell super schwer war, weil ich halt in dem Moment einfach noch zu jung dafür war. Und ja, auch so dieses, den Partner, ne? Also mein Vater, den haben wir jetzt nicht geredet, aber der war ja auch abwesend. Und dass sie da irgendwie nicht so den richtigen Partner irgendwie erstmal auswählt für eine Familie, so, das könnte sie schon mal sagen. Und es würde sie dann in meinen Augen glaubwürdiger erscheinen lassen oder irgendwie so ein bisschen, ich glaube, ich hätte dann mehr so Respekt, wenn ich so von ihren Erzählungen höre. Mhm. Weil wenn ich jetzt davon höre, dann ist es für mich immer, ich tue das dann so ab. Ich werte das dann halt ab, ihre Erzählungen, weil die nicht glaubwürdig sind.
Dass du mit so einer jungen Mutter aufgewachsen bist und dass deine Kindheit so war, wie sie war, hat das auch Einfluss zum Beispiel jetzt auf deine eigene Familienplanung gehabt?
Ja, also ich hatte natürlich irgendwann mit 18 dann plötzlich dieses Gefühl erstmal, oh, ich muss jetzt Mutter werden, weil alle Mütter vor mir in meiner Familie so jung Mutter geworden sind.
Also so. Das heißt, deine Großmutter ist quasi auch so jung Mutter geworden.
Ja, und meine Uroma auch. Und es war ja dann auch irgendwie oft so ein Ding, also wir haben auch viel zusammen gesessen, ne, in den 4 Generationen und gequatscht und das war schon was Besonderes so. Genau, also als ich 18 war, gab es einmal so kurz so einen Anflug von, ach so, jetzt bin ich dran. Und ich weiß noch, dass ich ein Teil von mir das auch noch so idealisiert hat und dieses Bild von meiner Mutter so übernommen hatte und so war so, ja, voll cool, jetzt ein Kind, junge Mutter, bla bla. Und dann kam aber so ganz schnell so dieser Vernunftteil, der so das komplette Gegenteil gefahren ist und gesagt hat, nein, ich will das nicht so machen, ich will das absolute Gegenteil. Ich möchte das absolut spießigste Leben haben, was geht irgendwie mit Centerparks und Auto und Haus und so richtig erstmal Karriere machen und einen ordentlichen Partner finden, mit dem man heiratet und dann auch forever zusammen ist und alles ist abgesichert und man hat irgendwie noch ein extra Sparkonto für das Kind, falls es mal irgendwie Geld braucht und so. Also so, das ist dann halt so komplett in die andere Richtung gegangen und mein Partner, also mein Ehemann, der will ja auch schon seit Jahren unbedingt Kinder haben und ich habe halt immer aus diversen Gründen dann gesagt, ja, geht jetzt noch nicht, es ist noch nicht die perfekte Situation für mich. Ich brauche ganz viel Sicherheit, die ich nicht hatte. Wenn jetzt langsam werde ich halt auch schon so alt, dass ich dann wieder denke, okay, jetzt ist langsam Zeit und es ist nicht mehr, geht nicht mehr lange und so weiter, aber von beiden Seiten der Zeitachse fühle ich mich jetzt irgendwie in die Enge gedrängt.
Denkst du darüber nach, wie du potenzielle Kinder prägen wirst, wenn du mal welche bekommst?
Ja, ich habe natürlich ganz viel darüber nachgedacht und ich meine, es gibt ein paar Sachen, wo ich so denke, das hat meine Mutter richtig gut gemacht, da würde ich die genauso prägen wollen, was so kulturellen Input angeht. Ich meine, was sie ja hatte, dann war ja offensichtlich Zeit, sich mit uns zu beschäftigen. Und ich glaube, das würde ich schon auch gerne so machen wollen. Aber was ich, wo ich so denke, wie ich meine Kinder 100% anders prägen möchte, ist halt, die einfach auch wirklich, ja, denen einfach Sorgen erstmal abzunehmen. Also die wirklich komplett irgendwie zu versorgen mit dem, was sie halt alles brauchen, inklusive Personalausweis und OPs, Operationen und Zahnarztbesuchen. Selbst wenn sie noch, selbst wenn die jetzt schon irgendwie 17, 18 sind und irgendwie mir über den Kopf gewachsen sind, heißt es ja nicht, dass sie schon so weit sind, was irgendwie ja organisatorische Skills oder so angeht. Und ich glaube, ich würde versuchen, denen noch ein bisschen länger die zu bemuttern in dem Sinne. Also die halt einfach wirklich vielleicht auch irgendwie noch zu unterstützen, wenn die halt schon ausgezogen sind und die mal irgendwo mit dem Auto hinzufahren, wenn sie mal irgendwo hin müssen oder so. So eine Sachen.
Also über Vorsorge- oder Nachsorgeuntersuchungen müssen wir uns bei Kajas potenziellen Kindern auf jeden Fall keine Gedanken machen. Und die kommen wahrscheinlich auch immer nachts irgendwie noch nach Hause. Das ist doch auf jeden Fall auch schon mal gut. Vielen Dank auf jeden Fall an Kaya für die große Offenheit und das Teilen ihrer Geschichte. Und Kaya, die hatte sich übrigens bei uns gemeldet, nachdem ich letztes Jahr mit Leila gesprochen hatte. Die ist ungeplant schwanger geworden mit 19 und hat sich für das Kind entschieden. Wenn ihr das auch nochmal hören wollt, die Geschichte von Leila, die Episode verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und hier gibt's jetzt noch das Liebestagebuch mit einem kleinen Themensprung. Caro, die nimmt uns jetzt nämlich mit in den Swinger Club. Vor ein paar Wochen, da war sie das erste Mal da, fand es eher ernüchternd. Trotzdem hat sie es ein zweites Mal ausprobiert. Und wie das war, das erzählt sie uns jetzt.
Beim zweiten Mal war das cool, weil der Besitzer hatte uns dann erkannt und so, hey, willkommen zurück. Es war irgendwie so vertraut, also wir haben uns da viel sicherer durch den Raum bewegt, als würden wir diese Party veranstalten. Beim zweiten Mal haben wir da ein Paar kennengelernt und dann sind wir mit denen in das Zimmer gegangen, wo wir die Tür zugemacht haben, weil wir unter uns sein wollten. Und mein Partner und mir war bis zu dem Zeitpunkt, als wir in diesem Zimmer waren, also wir sind von Partnertausch ausgegangen oder zu viert, war uns nicht klar, dass die beiden nur für sich sein wollten. Also hatten wir letztendlich Sex, ich mit meinem Partner, das Paar miteinander, nebeneinander. Ich glaube, es gibt Menschen, die das total sexy finden, nebeneinander mit dem Partner Sex zu haben. Ist jetzt nichts, was mich jetzt so begeistert. War jetzt aber auch nicht schlimm. Für mich war es total interessant, sowas mal zu erleben und mal was Neues auszuprobieren. Meine Motivation war eher Neugierde, was da so passiert. Und mir haben die Szenen um den tatsächlichen Sex oder die Penetration, mit egal ob mit meinem Partner oder mit wem anders, die Atmosphäre drumherum super gut gefallen. Dass wir dann nachher im Whirlpool saßen und einfach ein total nettes Gespräch hatten und ich aber nackt in diesem Ding sitzen kann und nebenbei meinen Partner noch ein bisschen anfassen kann, aber ohne, dass es jetzt irgendwie zu irgendwas führen muss. Dass, wenn ich in der Sauna bin, habe ich auch mal voll Bock, mit meinem Partner da in den Ruheräumen zu vögeln, was natürlich nicht erlaubt ist, oder im Wasser irgendwie so ein bisschen rumzumachen. Und da ist es halt voll okay irgendwie. Also es hat auch so ein, ja, so ein Wellness-Faktor und ich muss mich jetzt hier nicht benehmen oder so, weil das vielleicht anstößig sein könnte. Also die Atmosphäre drumherum und das Treffen von Leuten, die sexuell irgendwie aufgeschlossen sind, so dieser sichere Raum, darauf zu vertrauen, dass da keine Übergriffe passieren, die natürlich immer passieren können, aber ehrlich gesagt, im Swingerclub geht es viel respektvoller zu, als wenn ich jetzt auf irgendeine heteronormative Techno-Party gehe. Die muss nicht mal was mit Sex haben. Es muss ja nicht mal eine Kink-Party sein, aber da habe ich schon eher, wurde ich schon eher mal einfach angegrapscht, ohne dass irgendwie meine Grenze gewahrt wurde. Und das finde ich so schön in diesen Räumen, dass ich mich darauf verlassen kann. Aber den Need, jetzt nochmal ins Swingerclub zu gehen, habe ich nicht. Da bevorzuge ich eher sexpositive Partys oder private Partys mit Paaren oder Freunden, für die ich mich mit Sex treffe, weil mir die Verbindung dann fehlt. Also ich stehe zum Beispiel darauf, manchmal erniedrigt zu werden, zum Beispiel so ein bisschen so Rape-Play und sowas. Und es ist auf jeden Fall möglich, in so einem Umfeld herauszufinden, auf was stehe ich. Aber da ich das ziemlich genau weiß, weiß ich auch, dass es schwierig ist in so Swingerclub-Situationen, wenn ich die Menschen nicht kenne, weil jemand, den ich gerade erst kennengelernt habe, irgendwie dazu zu bekommen, dass der mich jetzt erniedrigt und schlecht behandelt, ist eher schwierig, auch für mich, weil die Person, die das mit mir macht, zu der muss ich Vertrauen haben, damit sie mich im sexuellen Kontext erniedrigen kann und ich das auch zulassen kann, die Kontrolle abgeben kann. Und das bekomme ich halt im Swingerclub nicht. Also für so erste spaßige Erfahrungen oder hey, ich will mal einen Dreier haben oder sowas, ist es auf jeden Fall cool. Für mich ist es aber nichts mehr, weil ich zu sehr weiß, was ich brauche. Und da gehört sehr viel Verbindung und Vertrauen zu Menschen. Und das bekomme ich halt in so Swingerclubs nicht direkt, ja.
Egal, welche Variante es wird, es bleibt auf jeden Fall spannend bei Caro. Und davon wird sie uns auch weiterhin hier bei Eine Stunde Liebe berichten. Leute, mir bleibt an dieser Stelle nur noch mal Danke zu sagen an Kaya, dass sie ihre Geschichte mit uns allen geteilt hat. Und einen großen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da könnt ihr uns immer eine Mail schreiben an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.